Der FCK steht immer noch auch hinter den Kulissen auf wackeligen Beinen. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen. Ich kenne auch Leute vom FCK, die gerne mehr erzählt hätten zum Investoreneinstieg, die es gerne transparenter gemacht hätten. Aber andere Beteiligte haben es eben abgelehnt, Verschwiegenheit und so weiter.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Und es ist ja kaum zu glauben, Sebastian, wir sind wieder im Studio hier bei euch in Kaiserslautern.
Ja, Stefan, ich unfassbar. Kann dich quasi fast riechen, aber ich bin froh, dass ich es nicht tun muss. Ich rieche dich nämlich nicht.
Vor allen Dingen können wir uns sehen und vor allen Dingen ist das auch ein großer Vorteil, was die Technik angeht. Dieses ganze Hin und Her in den vergangenen Monaten. Ich bin wirklich heilfroh, dass wir wieder hier sind und freue mich besonders über unseren Gast heute. Auch der ist bei uns im Studio, Thomas Hilmes, Herausgeber von Der Betze brennt. Hallo Thomas.
Hallo.
Und ich muss natürlich an dieser Stelle, es darf nicht fehlen, meine Standardbegrüßung und heute extra für Thomas. Servus, grüezi und hallo.
Was hat das für einen Hintergrund?
Ja, Servus und Hallo kennt man ja vom Sebastian und wir beiden älteren Herren kennen wahrscheinlich auch Servus, Grüezi und Hallo.
Ja, genau. Der Schweizer Aspekt noch ein bisschen untergebracht. Thomas, wir wollen schwerpunktmäßig heute und deswegen ging auch die Einladung an dich über die neue Investorengruppe sprechen, Pacific Media Group, PMG. Wir wollen aber logischerweise anfangen mit der aktuellen sportlichen Situation, die sich nach diesem 1:2 beim SVW in Wiesbaden so ein bisschen verschlechtert hat.
Ja, wir haben jetzt 2 Punkte Vorsprung vor Braunschweig weiterhin, aber die haben eben ein Spiel mehr und könnten dementsprechend am FCK vorbeiziehen. Man sagt, der FCK hat es nicht mehr in der eigenen Hand, wobei man da, finde ich, differenzieren muss. Wir haben den 2. Platz, den direkten Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand, aber den Aufstieg an sich hast du natürlich trotzdem noch in der eigenen Hand, weil als Dritter würdest du ja in der Relegation antreten gegen wahrscheinlich Dynamo Dresden. Und da ist es ja dann doch in der eigenen Hand. Und um mal gleich den Optimisten herauszukehren, wir haben ja die FCK-Welt unterteilt in Pessimisten und Optimisten. Dynamo Dresden hat in der Rückrunde noch kein einziges Spiel gewonnen in der 2. Bundesliga. Wird natürlich im Fall der Fälle ein ganz hartes Brett, aber man muss jetzt keine Angst haben oder so. Wobei ich trotzdem vom Platz 2 noch ausgehe.
Sebastian, was ist das denn für eine irre Situation, dass eine Mannschaft wie der FCK am letzten Spieltag zu Hause auf der Couch oder wo auch immer gucken muss, was die Konkurrenz macht. Dank Türkgücü München, muss man ja leider sagen.
Ja, das ist Kacke. Das muss man mal genauso sagen, wie es ist. Das ist einfach Kacke und es macht keinen Spaß. Und so will eigentlich keiner aufsteigen. Ich meine, ich erinnere mich noch damals auch an sehr schöne Szenen, als der FSV Frankfurt dem FCK einen sehr großen Gefallen getan hat und auch einige Fans da in Frankfurt im Stadion waren, obwohl der FCK da nicht selber dabei war und man auf der Couch jubeln konnte. Aber ich glaube, das wäre vielen lieber erspart geblieben dieses Mal. Also das ist keine schöne Situation. Jetzt warten wir mal ab. Es kann ja bis dahin noch einiges passieren. Die Konstellationen können sich noch mal ändern. Aber es ist Kacke, wenn du da nicht eingreifen kannst.
Bevor wir ein bisschen intensiver auf dieses Restprogramm schauen, wollen wir Thomas Riedel mal hören, unseren FCK-Experten, der ja auch in unseren Fernsehsendungen, übrigens auch am Samstag wieder Live-Spiel gegen den BVB 2 im SWR-Fernsehen. Der war am Sonntagabend zu Gast in der Sendung Sport in Rheinland-Pfalz.
Man hat immer nur die Sachen in der Hand, die man selbst machen kann. Für den FCK heißt das Druck hochhalten, 6 Punkte holen. Ich glaube, in der Situation, 2 Spieltage vor Schluss, ist einfach diese Euphorie so enorm, dass sie besonders in den Heimspielen, deswegen ist ja auch der FCK die beste Heimmannschaft der Liga, ja, dass die Euphorie die Mannschaft nach vorne trägt.
Gehst du da mit? Thomas Riedel hat danach nochmal gesagt, er glaubt tatsächlich auch noch an Platz 2. Gehst du da mit?
Genau, also da würde ich absolut mitgehen. Warum sollte man jetzt, wenn wir uns letzte Woche hier getroffen hätten, dann hätten wir über den Derby-Sieg geredet und alle wären irgendwie gefühlsmäßig bei 100% sein. Warum soll man nach einer Niederlage, die in der 3. Liga immer passieren kann, die auch Braunschweig jetzt passieren kann, warum sollte man da die Flinte ins Korn werfen? Ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich bin auch optimistisch, dass wir den 2. Platz halten, muss man ja sagen, wir haben ihn ja noch.
Die Lauterer müssen vorlegen am Samstag gegen den BVB, 2. Mannschaft, klingt machbar, aber in dieser Liga ist ja auch alles möglich, oder?
Ja, absolut ist alles möglich, haben wir in Wiesbaden gesehen, aber zu Hause, auch da hat der Thomas Riedel recht, sind wir eine Macht. Wir haben in der Rückrunde alle Spiele gewonnen, außer gegen Magdeburg, wo wir einen Elfmeter verschossen haben in diesem Spitzenspiel beim 2-2, was wir auch hätten gewinnen können. Und da muss man sich auch keine Sorgen machen. Man muss natürlich mit vollem Elan, voller Power rangehen. Man darf keinen Gegner unterschätzen, aber ja, wir sind sehr heimstark. Marco Antwerpen hat erst überhaupt ein Heimspiel verloren in der Liga, seit er hier ist, seit Februar 2021. Also warum sollte man sich da Sorgen machen, ohne allerdings sorglos zu werden?
Ich habe eben vorlegen gesagt, stimmt nicht ganz. Bereits am Freitag ja die Partie Braunschweig gegen Magdeburg. Sebastian, Magdeburg ist schon aufgestiegen, ist schon Meister. Kann ein Vorteil für die Braunschweiger sein, muss aber nicht, oder?
Kann, muss nicht. Ich meine, man hat es ja in Wiesbaden gesehen. Für Wiesbaden ging es ja im Prinzip auch nicht mehr um viel und die haben trotzdem gewonnen gegen den FCK. Von daher, das ist für mich so ein bisschen eine Wundertüte. Ich glaube, klar wäre es vielen lieber gewesen, wenn Magdeburg noch gemusst hätte bei diesem Spiel. Keine Frage. Aber so, ja, schauen wir mal. Ich meine, vielleicht kommen da auch ein paar frische Leute auf den Platz, die sich da mal beweisen dürfen und die dann zeigen wollen, dass sie vielleicht eigentlich doch eher zur ersten Elf gehören. Von daher, ich tue mir da ganz schwer damit. Wenn ich jetzt irgendwie Sportwetter oder so wäre, wäre das, glaube ich, auch ein Spiel, auf das ich nicht tippen würde, weil es echt schwierig ist, da drauf zu kommen, wie das ausgeht.
Ich habe noch einen anderen Aspekt gefunden, ganz interessant. Christian Tietz, der Trainer, gebürtiger Mannheimer, der hat auch mal in Rheinland-Pfalz gespielt. In Ida Oberstein 6 Regionalligaspiele für den SC Ida Oberstein gemacht. Das ist lange her, dass die Regionalliga gespielt haben. Aber vielleicht gibt es ja da noch so eine gewisse Verbundenheit auch zu diesem Bundesland. Und zum anderen, Thomas, Christian Tietz ist auch ein sehr ehrgeiziger Trainer. Ich glaube, der will nicht abschenken.
Genau, also was man so hört. Und man hat ihn ja auch bei den Spielen gegen uns gesehen und erlebt. Ist er sehr ehrgeizig, er hat es jetzt auch nochmal gesagt, auch der Sportdirektor, jetzt demnächst Sportgeschäftsführer Ottmar Schork, kommt ja auch zumindest hier aus dem Südwesten, hat auch Connections zum FCK. Tietz, korrigiert mich, glaube war auch mal beim FC Homburg, die ja auch eine gewisse Nähe zum FCK haben, also da vielleicht glühen diese Woche die Drähte heiß, aber ich glaube, so souverän wie Magdeburg die Saison gespielt hat, ist ja Wahnsinn, 72 Punkten nach 33 Spielen, letztes Jahr fast abgestiegen und jetzt so eine Saison gespielt, also dass die jetzt alles abschenken oder verlieren, halte ich für unrealistisch, am Freitag ist alles möglich, aber da kann man kühlen Kopf bewahren, die werden ehrgeizig sein. Und mal sehen, wer auf dem Feld steht. Da geht es natürlich nicht um Trainer oder um Sportdirektor, aber die werden und die müssen schon Vollgas geben gegen Braunschweig, sonst wäre es ja auch Wettbewerbsverzerrung.
Ich will jetzt nicht unnötig lange über Magdeburg sprechen, aber ein Aspekt ist mir jetzt gerade auch nochmal eingefallen, den ich nochmal kurz mit euch besprechen wollen würde. Ein Spieler, der da halt auch den Unterschied macht, ist Barış Artık. Ich würde sagen, in der Saison der beste Drittligaspieler oder zumindest der, was die Offensive angeht, unbestritten beste Spieler. Ist ja auch jemand mit FCK-Vergangenheit und wieder mal einer, der an anderer Stelle ein bisschen mehr aufblüht als beim FCK. Das ist irgendwie so ein Phänomen, oder was wir oft in der Vergangenheit schon beobachtet haben und was jetzt einem gerade im Fall von Barış Artık auch nochmal vor Augen geführt wird. Oder wie seht ihr das? Da gibt es ja so viele Beispiele.
Stimmt.
Die von Spielern, ob das jetzt Kostas Fortunis oder Kerim Demirbay oder so, die bei uns auch schon gut waren, aber in anderen Vereinen dann eben nochmal deutlich besser wurden.
Also die Frage kommt oft. Ich sage dann immer, für einen Spieler, der nach uns gut geworden ist, findest du auch zwei Spieler, die genauso schlecht geblieben sind. Barış Artık war eben in der zweiten Bundesliga bei uns. Jetzt ist es dritte Liga. Der spielt eine mega starke Saison, ist der beste Spieler der Liga. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber mal sehen, wie er nächstes Jahr in der zweiten Liga performt. Und selbst wenn er dann noch der beste Spieler von Magdeburg sein sollte, dann ist er ja auch wieder 5 Jahre älter geworden. Muss man auch berücksichtigen. Aber ja, jetzt spielt er eben in der dritten Liga. Damals bei uns war es zweite Liga. Das sind natürlich nochmal andere Ansprüche.
Ist immer so ein schmaler Grat, wer in welcher Liga wie funktioniert. Es gibt ja diese typischen Zweitligaspieler. Ich denke an Simon Terodde, der, sobald es dann eine Klasse höher geht, plötzlich nicht mehr so häufig trifft. Also da können wir, denke ich mal, noch stundenlang drüber diskutieren. Schauen wir noch kurz auf die letzten Spiele, beziehungsweise das letzte Spiel des FCK ist dann am Sonntag, 7.5. bei Viktoria Köln. Parallel dann Eintracht Braunschweig in Meppen. Und dann haben die Braunschweiger nochmal ein Spiel am letzten Spieltag gegen Viktoria Köln. Also Köln könnte auch noch so eine Schlüsselmannschaft für beide Teams werden.
Genau, da hoffen wir jetzt erstmal, dass die am kommenden Wochenende den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen, dass wir eben auch die Situation haben, wie jetzt Braunschweig gegen Magdeburg, dass wir vielleicht auf einen Gegner treffen, der vielleicht 99% statt 100% geben muss. Jetzt am Montag haben sie es leider verpasst, den Klassenerhalt vorzeitig klarzumachen, aber auch Meppen, die noch gegen Braunschweig spielen, ich will es jetzt nicht Derby nennen, aber es ist ja schon da so ein Nordduell, Niedersachsen-Duell, wo auch Feuer drin sein kann. Und jedes Drittligaspiel ist einfach unberechenbar, auch gegen Viktoria Köln, gegen jeden Gegner, auch gegen Dortmund, habe ich ja gerade gesagt, darf man optimistisch sein, aber haben wir noch nicht gewonnen. Und dementsprechend muss man immer so weitermachen, wie unsere Mannschaft eben jetzt die ganze Rückrunde und auch weite Teile der Vorrunde schon angefangen und weitergemacht hat.
Und dass Meppen ein sehr unangenehmer Gegner sein kann, das hat der FCK in der Vergangenheit ja auch oft am eigenen Leib erfahren. Von daher würde ich nicht sagen, dass man sagen kann, Braunschweig ist schon durch. Die müssen erstmal ihre Spiele noch gewinnen.
Unbedingt. Und dann schauen wir auf diesen Plan B, obwohl wir drei ja natürlich optimistisch sind. Relegation, da ging es zunächst zu Hause auf dem Betzenberg am 20.05. wahrscheinlich gegen Dynamo Dresden. Rückspiel dann 4 Tage später. Ist nicht unbedingt ein Vorteil, zunächst zu Hause antreten zu müssen dann, oder?
Ja, genau. Normalerweise würde man ja sagen, der Unterklassige soll das Heimrecht im Rückspiel haben. Aber da gibt es ja diese Regel, dass die zweite Bundesliga sonntags ihren letzten Spieltag hat. Damals gegen Hoffenheim, als wir Zweitligist gegen den Erstligist waren, hatten wir ja das Rückspiel. Also der Zweitligist spielt immer zu Hause mit der Begründung, dass die einen Tag weniger Pause haben, weil samstags die dritte Liga und die Bundesliga endet. Das ist ja so ein bisschen komische Begründung in dem Fall, weil da ja 7 bzw. 10 Tage Platz dazwischen sind zum Hin- und Rückspiel. Aber ja, so ist die Regel, kann man nichts machen. Zumindest die Auswärtstorregel ist ja jetzt abgeschafft, mit der der FCK ja damals seine Erfahrungen gemacht hat. Ja, auch da, finde ich, sollen wir jetzt keine ellenlange Diskussion führen über hätte, wenn und aber Dynamo Dresden. Ich habe vorhin schon gesagt, wir müssen keine Angst haben. Es würde ein Hexenkessel werden, wenn wir dahin müssten, aber machen wir lieber Platz 2 klar, dann haben die Spieler auch 2 Wochen früher Urlaub und dann ist alles gut.
Sollte für alle der Anreiz sein, ne? Aber wenn ich an Dynamo Dresden denke und an ein Heimspiel hier zu Hause gegen Dresden, dann kommen mir auch ganz andere Bilder in den Kopf, nämlich als damals die Dresden-Fans die Busse attackiert haben. Ich war nämlich auch in einem der Busse, zwar nicht in einem, der angegriffen wurde, aber unmittelbar danach und das waren echt keine schönen Bilder.
Ich war damals Reporter und bin mit dem Auto gekommen und habe das Ganze erlebt, wie die teilweise dann auf den Berg marschiert sind. Also das waren tatsächlich keine schönen Bilder. Wir wollen dieses Thema jetzt mal abschließen. Wir können es ja eh nicht beeinflussen, wie wer dann spielt in den kommenden Wochen und wollen zu unserem Schwerpunktthema überleiten. Seit einigen Wochen hat der FCK nämlich einen neuen Investor, eine neue Investorengruppe, Pacific Media Group, PMG heißt dieses ganze Konstrukt. Die haben sich mit knapp 10% die Anteile gesichert am 1. FC Kaiserslautern. Dazu jetzt zunächst mal Informationen von Holger Kühner.
Der FCK ist bereits der 8. Club in Europa, an dem sich die PMG mit Sitz in Hawaii beteiligt. Frankreich, Dänemark, Belgien, Niederlande, England. Meist sucht die PMG nach unterklassigen Clubs, um sie weiterzuentwickeln. Der ehemalige Investmentbanker und PMG-Firmengründer Paul Conway sagte kürzlich in einem Interview, Ziel sei es nicht, mit Geld um sich zu werfen, sondern Talente zu entwickeln, anhand von Daten und Statistiken der Spieler. Das sei im US-Profisport schon fast normal. Die Strategie von PMG im Fußball wird immer mal wieder schon mit der von Red Bull verglichen. Beim niederländischen Zweitligisten Den Bosch hat PMG bereits ein eigenes Datenteam am Start. Conway selbst ist bereits Vizepräsident beim FC Burnley in England.
Thomas, du hast dich relativ intensiv mit dieser Gruppierung beschäftigt. Was ist das für eine Investorengruppe? Kann man die mit vergleichen mit diesen privaten Investoren, die den FCK unterstützen? Ich denke mal überhaupt nicht.
Nee, also wenn wir jetzt über die privaten Investoren, die ja hier aus Kaiserslautern und aus Homburg kommen, da ist eben eine FCK-Nähe schon vorher gegeben. Die waren auch vorher Sponsoren und haben ein FCK-Herz, könnte man mal sagen, sind aber trotzdem knallharte Geschäftsmänner, die auch ihre Interessen mit einbringen. Und jetzt haben wir eben einen internationalen Investor auch eine Gruppe dazu bekommen. Wobei ja da ja die Informationen ziemlich spärlich waren von den Beteiligten und vom FCK. Also es wurden ja beispielsweise gar keine Namen genannt, aber man hat ein paar Namen, die auch im Beitrag gerade erwähnt worden sind, zumindest von außen dann schon mal gehört. Aber da einen Vergleich zu ziehen, die geben beide Geld, beide Gruppen, aber bei der PMG-Gruppe ist, glaube ich, auch erst der 6. ausländische Investor, der in Deutschland bei einem Verein eingestiegen ist. Fand ich auch ganz interessant, hätte ich irgendwie mehr geschätzt. Da ist ein ganz anderes Konzept vorhanden mit der besagten Datenanalyse, mit dem Datenbank-Scouting, Spielerentwicklung etc. Da sind schon Unterschiede gegeben.
Wenn man im Internet so ein bisschen recherchiert, kommt man zu dem Satz, den ich mir hier notiert habe, für wenig Geld gute Spieler finden und die dann möglichst mit viel Gewinn weiter zu verkaufen. Das scheint so ein bisschen das Konzept zu sein dieser PMG-Gruppe. Und Sebastian, interessanterweise waren ja auch andere Vereine noch im Gespräch. Beispielsweise 1860 München und auch andere. Warum jetzt der FCK?
Ich meine, da sieht man ja auch das, was Thomas gerade schon angesprochen hat zum Teil. Das sind halt keine Leute, die jetzt kommen, weil sie den FCK so im Herzen tragen. Ja? Also die haben, das sind knallharte Geschäftsleute, die wollen Geld geben und das in relativ kurzer Zeit vermehren und irgendwann wieder weiterverkaufen ihre Anteile. Von daher war es denen jetzt wohl ziemlich egal, wo sie einsteigen. Die haben es halt irgendwo anders auch noch probiert und sind jetzt im Endeffekt beim FCK gelandet. Es ist, ja, man muss jetzt einfach auch mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wie Thomas ja auch schon gesagt hat, es ist relativ wenig Info vorhanden, was das jetzt für den FCK konkret bedeutet. Ja? Also ich meine, für wenig Geld gute Spieler finden und die dann irgendwann teurer weiterverkaufen, das will, ja, das klingt super. Das
könnten wir auch machen.
Das könnten wir auch machen, wenn wir das, ja, wenn wir da ein Patentrezept hätten, aber das will ja im Endeffekt jeder machen. Und ich glaube, jeder hat für sich selber irgendwie so ein System, mit dem er arbeitet und hofft, dass er dann so auf die Juwelen stößt. Natürlich ist das was vom Ansatz her sicher ganz gut zum FCK passt, weil der FCK ja in den vergangenen Jahren auch davon gelebt hat, dass er einfach Jugendspieler ausgebildet hat oder auch nur deswegen überlebt hat, muss man ja auch sagen, indem er eigene ausgebildete Jugendspieler für teures Geld weiterverkauft hat. Von daher wäre das auf lange Sicht gesehen sicher auch für eine gesunde finanzielle Basis nicht verkehrt, günstige Spieler zu kaufen, sie dann teurer weiterzuverkaufen. Aber es bleibt abzuwarten, wie dieses Investment beim FCK genau läuft. Wird da jetzt auch ein Datenteam installiert beim FCK? Wer von PMG ist dann im Endeffekt auf dem Betze, ob ständig oder auch nur ab und zu, man weiß es nicht. Also die Info fehlt einfach.
Fakt ist ja, im Aufsichtsrat sitzt keiner von dieser Gruppierung. Und du hast es ja eben gesagt, die Informationspolitik war doch für uns Journalisten auch sehr spärlich. Es gab weder von Seiten des FCK irgendein größeres Statement als auch von Seiten von PMG. Was hast du denn bei deinen Recherchen noch über diese Gruppierung rausgefunden?
Genau, also nach unseren Informationen, also damit meine ich, der Betze brennt, haben wir ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass, genau wie du sagst, es wurden etwas unter 10% der Anteile verkauft. Dadurch ist im Moment kein Sitz im Beirat möglich, also weniger Einfluss, wobei man fragen müsste, wie hoch der Einfluss auch mit einem Sitz im Beirat wäre. Aber da wurde schon sehr genau drauf geachtet vom FCK und auch von den Investoren. Also da haben drei Parteien am Tisch gesessen. Der FCK in Form des Vereins, FCK e.V., dieser Pfalz,
die ja immer noch die größte, genau, Anteils...
Aber auch schon weniger, dazu vielleicht gleich noch einen, okay, Satz. Die SPI, Saar-Pfalz Invest, als größter externer Investor und eben diese PMG, die neue Investorengruppe. Und die haben es, was auch nicht mitgeteilt worden ist, in Form einer Kapitalerhöhung diese knapp 10% verkauft. Und dadurch, die Sache, die ich gerade angemerkt habe, ist der Anteil vom FCK e.V. gesunken. Wie gesagt, gibt keine offiziellen Infos dazu.
Wollte ich gerade sagen, wurde überhaupt nicht transparent mitgeteilt.
Genau, aber wieder laut unseren Infos ist die SPI, Saar-Pfalz Invest, die sind die Kapitalerhöhung mitgegangen, wie man im Finanzjargon sagt. Da bitte jetzt auch nicht jedes Wort bei mir festnageln, bin ich auch nicht der Oberexperte, aber die sind die Kapitalerhöhung mitgegangen. Das heißt, die sind weiterhin bei 33%, haben auch nochmal ein bisschen Geld dafür reingebuttert. Dann die 10% bei der PMG, knapp 10%, und der FCK e.V. Anteil ist dementsprechend, weil der FCK e.V. kein Geld hat, um die Kapitalerhöhung mitzugehen, um neue Aktien zu kaufen aus dieser Kapitalerhöhung, ist ungefähr von 67% auf 58% gesunken. Und so werden natürlich auch die eigenen Anteile weniger, ein bisschen verwässert und dementsprechend auf dem Papier weniger wert.
Ja, Fakt ist aber auch, es ist kein frisches Geld für den FCK jetzt da.
Genau, also da muss man, auch wenn ich kein Fan davon bin, aber man muss differenzieren für den FCK zwischen FCK e.V. und ja. FCK Kapitalgesellschaft. Für mich ist es einfach nur der FCK insgesamt, aber in dem Fall ist natürlich ein Spezialfall, wo man sagen muss, die 3 Millionen plus die Kapitalerhöhung von der SPI, da habe ich jetzt keine genaue Zahl, sagen wir mal, es sind 3,3 Millionen oder so, die sind schon vorhanden als Eigenkapital, die fließen in die Kapitalgesellschaft. Aber der FCK e.V., der hat ja auch weiterhin Schulden. Im Sommer muss die Betze-Anleihe 2 Millionen zurückbezahlt werden und die letzte Rate aus der Insolvenz an Quatrex sind dann zusammen 2,4 Millionen, wofür wieder ein Kredit aufgenommen wurde, wie auf der Mitgliederversammlung gesagt wurde, von den Investoren ein Kredit aufgenommen wurde. Und ja, also Geld ist schon vorhanden, das wurde in dem Sinne auch benötigt, weil man ja zweigleisig planen muss für die dritte Liga oder für die zweite Liga. Und für die dritte Liga, falls wir den Aufstieg verpassen, dann wären eben diese 3 oder 3,3 Millionen bitter nötig für die nächste Saison. Und ja, die Verhandlungen liefen eben auch schon 6, 9 oder 12 Monate. Ich persönlich und viele Fans sind, habt ihr jetzt auch angedeutet, vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass es so wenig in Anführungszeichen Geld ist für diese 10%. Als fast Zweitligist hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr als Wert erhofft.
Genau,
aber
der
weil
Zeitpunkt
eben,
ist ja auch so komisch, oder? Warum ausgerechnet, also für die Investoren ist er gut, weil noch Drittligist, aber fast Zweitligist oder potenzieller Zweitligist, aber ist ja eigentlich aus Vereinssicht ein komischer Zeitpunkt, oder?
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus, weil eben die Lizenzunterlagen abgegeben werden mussten für die zweite und für die dritte Liga. Die Verhandlungen laufen schon seit letztem Jahr, seit Sommer oder so. Und da war die Situation natürlich noch eine ganz andere als die Verhandlungen.
Sie teilweise ja immer mal wieder vor dem Abstieg sogar nach
genau.
unten.
Genau, letzte Saison wären wir fast abgestiegen. Aber auch diese Saison waren wir ja auf dem Abstiegsplatz am Anfang. Und da haben die Verhandlungen begonnen und ist eben ein sehr langer Prozess, ob man da mehr hätte rausholen können oder ob man einen anderen Zeitpunkt hätte wählen können. Es ist wohl kein Wunschkonzert, auch wenn wir uns vielleicht mehr oder anderes gewünscht hätten, vor allen Dingen aber auch mehr Informationen. Aber so sind ein bisschen die Hintergründe. Also die Verhandlungen haben lange gedauert oder monatelang gedauert und am Anfang der Verhandlungen war eine andere Situation als am Ende der Verhandlungen. Und jetzt ist zumindest so oder so die Lizenz gesichert für nächste Saison, auch für die dritte Liga im Fall der Fälle. Und auch für die zweite Liga ist eben frisches Geld vorhanden, weil da ja auch am Kader gearbeitet werden muss oder die Stadionmiete wird wieder höher und so weiter und so weiter.
Sebastian, wir haben auch mal die große Fangemeinde des FCK befragt, was Sie denn von diesem Engagement dieser Pacific Media Group halten.
Ja, und bevor ich dazu komme, Stefan, ganz allgemein was dazu. Als der Einstieg von PMG bekannt wurde, habe ich mich auch so ein bisschen umgeschaut und es wird ja beim FCK sowieso immer sehr, sehr viel und sehr gerne geschrieben und kommentiert. Das weiß der Thomas ja mit am besten. Im Forum von Betze Brennt ist ja auch immer sehr, sehr viel los. Und was ich da ganz spannend fand, speziell auf Twitter, haben sich dann einige Fans von anderen Vereinen gemeldet, bei denen PMG schon aktiv ist. Weil bei auf Seiten des FCK waren so ein paar Leute, die, ja, sag ich mal, PMG willkommen geheißen haben und so, ja, auf eine gute Zusammenarbeit. Und dann kamen interessanterweise Kommentare von Fans anderer Vereine, die gesagt haben, versprecht euch da mal bitte nicht zu viel davon, weil die sind bei uns hier auch mit großem Tamtam angetreten, aber haben bisher quasi den Verein nicht wirklich nach vorne gebracht. Und das ist schon was, was sehr auffällig war, sodass das wirklich... Es ist viele, viele Fußballfans in vielen anderen Ländern gibt, die PMG sehr kritisch sehen. Beim FCK viele Fans, das sehen wir jetzt oder hören wir jetzt auch gleich, auch viele sind, die das eher kritisch sehen. Aber da wollte ich den Thomas mal fragen, wie nimmst du das wahr? Bei euch im Forum wird ja auch immer sehr, sehr rege diskutiert. Wie ist da so die Meinung?
Ja, auch da muss ich wieder sagen, dadurch, dass wenige Informationen vorhanden sind, ist natürlich schwierig, überhaupt darüber zu diskutieren. Deswegen haben wir dann auch versucht, ein paar Informationen zu recherchieren. Du hast gerade die anderen Vereine genannt. Ich denke mal, die zwei größten Vereine sind da sicherlich Barnsley in England und Nancy hier über die Grenze in Frankreich. Die sind eben beide momentan abgeschlagen Tabellenletzter in der zweiten Liga England und zweiten Liga Frankreich. Also die werden sehr wahrscheinlich beide absteigen und da sagen die Fans eben auch, was du gerade von Twitter zitiert hast, die gegnerischen Fans, dass da zu wenig Geld investiert wurde und deswegen jetzt die Mannschaften absteigen. Es gab auch Saisons, in Belgien gibt es noch Ostende und der holländische Verein, den du gerade genannt hast, da gab es natürlich auch mal Erfolge, aber im Moment ist da das Konzept ein bisschen, ja, gescheitert ist ein großes Wort, aber ist eben der Misserfolg vorhanden. Und die Fans, die ausländischen, die englischen, die französischen Fans, die sagen eben, wie es unsere Fans wahrscheinlich im Fall der Fälle dann auch sagen würden, Investoren, gibt uns bitte ein bisschen mehr Geld, damit wir die Liga halten können. Und ja, dementsprechend, da gibt es noch weitere Ungereimtheiten, wenn ich mal gerade zwei Sätze ausholen darf. Nancy wieder als Beispiel, da die hatten am Anfang der Saison wohl eine Transfersperre gehabt aufgrund finanzieller Unregelmäßigkeiten, sage ich mal. Da haben sich 11 andere Zweitligavereine dann offiziell beschwert beim Verband und gedroht, nicht gegen Nancy anzutreten oder da eine Reserve-B-Mannschaft hinzuschicken, weil die sind diese Transfersperre insofern umgangen mithilfe der PMG-Gruppe, dass sie von Ostende, von dem belgischen Verein, einfach 5 Spieler, also Ostende hat 5 Spieler gekauft und hat die ausgeliehen an Nancy und dann durften die diese Transfers eben tätigen. Und ja, da waren dann die anderen Vereine verständlicherweise wenig amüsiert und jetzt mittlerweile sind auch die Fans von Nancy selbst stinksauer, weil da vorhin haben wir gesagt, die waren auch an einigen deutschen Vereinen dran, die PMG Group, zum Beispiel Türkgücü München, da waren auch, weiß man nicht, wie intensiv die Gespräche waren, aber um die eben zu übernehmen. Und jetzt hat AS Nancy 2 neue Geschäftsführer bekannt gegeben. Einer davon ist der Max Kotny, der Manager von Türkgücü war, der da eben diese sehr hohen Spielerverträge gemacht hat. Natürlich ist der Hauptschuldige bei Türkgücü der Investor, der Hasan Kifran, der dann sein Geld rausgezogen hat. Aber auch der Manager hat natürlich diese überteuerten Drittliga-Verträge gemacht, woran jetzt unser letzter Spieltag gescheitert ist und ausfällt gegen Türkgücü wegen der Insolvenz. Und der zweite neue Geschäftsführer ist ganz interessant, ist ein Inder namens Vikram Sood. Das ist der Sohn von Krishan Sood, der wiederum auch einer der Investoren ist, neben Paul Conway und Chien Lee. Mhm. Der war auch schon in Lautern gewesen im Stadion beim Pokalspiel gegen Gladbach, der Vater der Krishan Sood. Und ja, der hatte noch nie mit Fußball zu tun, der Sohnemann. Der ist wohl so ein Daten-Nerd, sage ich mal, der eben diese Datengeschichten dann machen soll. Aber ja, da haben die Fans jetzt wiederum einen Protestbrief geschrieben von Nancy, dass der Verein in seiner gesamten Geschichte noch nie so sportlich und institutionell so schlecht aufgestellt gewesen sei.
Das erinnert ja alles schon so ein bisschen, das haben wir ja eben von Holger Kühner gehört, an dieses Red Bull-Konstrukt, dass man sich verschiedene Vereine organisiert und dann die Spieler je nach Bedarf so ein bisschen austauscht.
Nur ohne Geld.
Genau, Red Bull ohne
Geld. Mit weniger Geld, war jetzt übertrieben von
ja, mir. Ja. Aber ist da bei so einem Konstrukt nicht auch der Manipulation, ich denke jetzt mal an Sportwetten und so weiter, Haus und Tor, Tür und
ja,
Tor
also
geöffnet?
Vor allem diese Geschichte, die ich gerade gesagt habe mit Ostende und Nancy, dass da eine Transfersperre umgangen wird, ist schon recht krass, finde ich. Und ja, Spielmanipulation, da will ich jetzt vorsichtig sein und keine Gespenster sehen, aber im Europacup sieht man es ja auch, Salzburg, ja. Leipzig und so weiter, die haben ja auch schon mal gegeneinander gespielt, letzte oder vorletzte Saison, da ist dann schon die Gefahr gegeben, dass da irgendwelche und seien es unterbewusste Absprachen sind oder ganz bewusste Absprachen wären krass, aber auch du willst natürlich deinen Arbeitgeber auch zufriedenstellen.
Klingt so ein bisschen nach so einem Sportkrimi, oder Sebastian, so ein richtiger...
Ja, das klingt auf jeden Fall in Teilen zumindest dubios. Aber was ich auch ganz spannend finde, Thomas hat es ja eben auch gesagt, hat den Daten-Nerd angesprochen. Was PMG macht, ist ja datenbasierte Analysen und quasi anhand von verschiedenen Daten zu versuchen, ein erfolgreiches Fußballteam zu bauen. Aber das finde ich ganz spannend, dass es ja offensichtlich eben dann doch nicht so einfach ist, wie man sich vielleicht denkt und einfach so viele Variablen beim Fußball noch mit eine Rolle spielen, ist es eben nicht damit getan, dass man sagt, okay, ich habe hier einen Daten-Nerd und analysiere das mal eben. Wenn das nämlich so gut funktioniert hätte, dann würden die Vereine, bei denen PMG jetzt ja schon aktiv ist, wahrscheinlich auch ein bisschen besser dastehen und nicht abgeschlagen Tabellenletzter sein. Von daher ist ja auch immer die Frage, wie zuverlässig ist sowas? Ich weiß, dass Daten eine unglaublich große Rolle spielen und auch immer wichtiger werden im Fußball, aber was gibt es denn darüber hinaus noch?
Es geht vieles verloren.
Genau, es geht vieles verloren. Und gerade bei einem Verein wie dem FCK, da kommen wir jetzt wieder zu dem viel zitierten, schwierigen Umfeld, da muss man, denke ich, auch viele andere Faktoren einfach berücksichtigen. Natürlich hat es jetzt mit dem Umfeld erstmal nichts zu tun, was man für Spiele einkauft und wie gut die performen. Aber ich glaube schon, dass alles drumherum einfach auch Einfluss nimmt auf die Spieler, wie sie performen, wie wohl sie sich fühlen. Das ist ja einfach ein riesiger Faktor, was damals zu Zeiten von Norbert Tienes auch einfach schon eine Riesenrolle beim FCK gespielt hat, dass man sich darum gekümmert hat, dass die Leute sich wohlfühlen. Ne? Als die Schweden und so weiter nach Lautern kamen, und man hat sich um die Leute gekümmert, die haben sich heimisch gefühlt und konnten dann eben auch entsprechend eine gute Leistung bringen. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die muss man einfach gerade beim FCK in Betracht ziehen.
Das hört aber überhaupt nicht beim FCK auf, denn ich habe mir extra mal heute ein Zitat der britischen Sun rausgeschrieben, nach diesem für mich fantastischen Halbfinale zwischen Manchester City und Real Madrid. Da schreibt die Sun: Zerreißt das Taktikhandbuch, tretet das Whiteboard um, schmeißt den Laptop mit den Datenanalysen weg und gibt uns einfach mehr davon, bitte. Das fand ich so beeindruckend, und das ist ja genau das, was wir gerade angesprochen haben. Du kannst dir natürlich eine Mannschaft anhand von Excel-Tabellen und Daten zusammenstellen, aber ob die dann auch funktioniert, das ist echt eine große Frage.
Das stimmt, aber da muss man, um das Ganze in Relation zu sehen, ja schon auch mal sagen, Manchester City und Real Madrid sind jetzt auch keine Dorfmannschaften, die mit einer super eingeschworenen Truppe da jetzt im Champions-League-Halbfinale standen, sondern...
Nein, aber die haben eine Spielfreude an den Tag gelegt, ohne taktische Zwänge, da wird halt einfach...
Aber die haben mit sehr, sehr viel Geld diese Mannschaften gekauft.
Ne? Keine Frage.
Ich finde das super, auch was du da zitiert hast aus der Sun, das stimmt. Mir als Fußballfan wäre auch viel dran gelegen, wenn man mehr diesen puren Fußball, diese Spielfreude sehen würde und weniger über diese ganzen Taktik-Dinge und Daten sprechen würde. Aber da kommen eben so viele Faktoren dazu. Ne? Ich meine, wenn du im Fall von Manchester City irgendwie einen Scheich oder was auch immer hinten dran hast, der halt Milliarden in so einen Club reinsteckt, dann sind die natürlich irgendwann auch einigermaßen erfolgreich.
Wir wollen trotzdem noch mal kurz auf diese Meinungen zurückkommen, weil wir schon relativ fortgeschritten sind in unserer...
Absolut, Stefan, da hast du recht. Auch an dieser Stelle noch mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön mal wieder an die Betze Timeline für die rege Beteiligung. Wir hatten ja in dem Fall nach Meinungen und nicht nach Fragen gefragt, und ich würde einfach mal einsteigen mit der ersten von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Matt Magirus, wie auch immer. Korrekturen bitte an mich per Twitter, schreibt: Ohne Investoren geht es nicht mehr, dauerhaft erfolgreich zu sein, vor allem wenn man in der dritten Liga spielt und solch ein geiles Stadion finanzieren muss. Wir betteln so oft um eine reduzierte Stadionmiete, die Stadt Kaiserslautern wird sicher auch über Entlastung froh sein, und das geht nur über den Aufstieg in die zweite Liga und dann in die Bundesliga. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber beim FCK sehe ich hier ohne Investoren keine Chance.
Thomas, dazu kommt ja noch, nach überstandener Insolvenz, muss man ja immer noch mal wieder dazu sagen. Was hältst du von dieser Meinung? Hat der User recht?
Also ich würde ihm da nicht recht geben. Ja, vom SWR beispielsweise. Du bist, glaube ich, auch ab und zu beim SC Freiburg, der keine Investoren hat, jetzt im DFB-Pokalfinale ist. Kann man als Gegenbeispiel nennen. Unsere Nachbarn von Mainz 05, will ich jetzt mal nur so einen Halbsatz als Gegenbeispiel nennen, die aber auch gewissen Erfolg haben. Union Berlin, die knapp am Pokalfinale gescheitert sind, aber vielleicht nächstes Jahr Champions League oder Europa League spielen, keinen Investor haben.
Also ja, aber die haben, ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, die spielen aber halt mal in der Bundesliga, genau, wo diese ganzen Fernsehgelder generiert
werden. Aber man könnte auch der zweiten Liga Schalke 04 nennen, die jetzt direkt wieder aufsteigen nach dem Misserfolg, den sie hatten. Also im Ansatz ist natürlich was Wahres dran, dass man Geld braucht, um aufzusteigen, aber man muss vor allen Dingen das Geld richtig einsetzen. Ich finde nicht, dass Investoren, da kann man auch Gegenbeispiel nennen, Hertha BSC, HSV und so weiter, also es gibt, und Türkgücü München, KfC Uerdingen haben wir jetzt mal ganz außen vor, 60, also es gibt
für alles Beispiele. Man kann mit Geld auch viel kaputt machen.
Genau, von daher würde ich der Meinung so pauschal auf keinen Fall zustimmen, sondern es kommt eben auf den Einsatz des Geldes an, und wir haben viele Beispiele für sportlich erfolgreiche Vereine, die ich gerade genannt habe, ohne Investoren. Wir haben auch viele Beispiele für sportlich erfolgreiche Vereine mit Investoren, aber Ihr beide als Medienschaffende, welche Schlagzeilen fallen euch denn zu den letzten Jahren über Investoren im Fußball ein? Negative oder positive?
Wollte ich gerade sagen, es gibt bestimmt auch viel Kritik an dieser Gruppierung.
Gibt's auch, aber man muss ja auch mal im Fall vom FCK ganz konkret dazu noch sagen, ohne die SPI wird es wahrscheinlich relativ schlecht stehen um den FCK. Ne? Also von daher ist es jetzt in dem Fall, ich will damit nicht sagen, es wäre ohne Sponsoren nicht auch möglich oder ohne Investoren nicht auch möglich gewesen, aber in dem Fall muss man ja schon so sagen, dass sie dem FCK auf gut Deutsch gesagt schon den Arsch gerettet haben, oder?
Also der FCK war natürlich total am Abgrund nach 10 Jahren oder fast 20 Jahren, muss man ja teilweise schon Misswirtschaft dazu sagen. Ja. Und es jedes Jahr sind neue Schulden aufgenommen worden, aber der sportliche Erfolg hat im Gegensatz dazu abgenommen bis zum Drittliga-Abstieg. Jetzt sind wir im vierten Jahr in der dritten Liga. Man muss auch sagen, wenn wir jetzt den Aufstieg verpassen sollten, also so ein Worst-Case-Szenario, müssen die beim FCK, Thomas Hengen und so weiter ja auch immer auf dem Schirm haben und planen. Wenn wir jetzt noch 4 Jahre dritte Liga spielen, dann stehen wir vor der nächsten Insolvenz. Da muss keiner irgendwelche Luftschlösser bauen. Mhm. Aber jetzt die Insolvenz, die für viele sehr bitter war, wo viele Geld verloren haben, auch Fans und so weiter, andere Vereine, Sponsoren, die hat dem FCK natürlich wieder auf die Beine geholfen in Verbindung mit der von dir genannten Saarpfalz Invest, die 11 Millionen gegeben haben. Und dadurch haben wir jetzt eben Spieler wie Terence Boyd, wie Felix Götze, Mike Wunderlich, John Zimmer, die jetzt den Unterschied machen. Vorher hatten wir auch eine teure Mannschaft gehabt. Damit bin ich wieder bei meinem Satz von vorhin. Das Geld muss eben richtig investiert werden. Und jetzt passt es eben auch von der Zusammensetzung, vom Gesamtkonstrukt. Aber der FCK steht immer noch auch hinter den Kulissen auf wackeligen Beinen. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen. Ich kenne auch Leute vom FCK, die gerne mehr erzählt hätten zum Investoreneinstieg, die es gerne transparenter gemacht hätten. Aber andere Beteiligte haben es eben abgelehnt, Verschwiegenheit und so weiter. Und ja, es hat alles Vorteile und Nachteile, aber man muss sagen, der FCK ist auch dank der SPI und dank allen anderen Beteiligten jetzt nach 10 Jahren Niedergang wieder auf dem richtigen Weg. Da kann man nichts anderes behaupten.
Handlungsfähig sozusagen.
Ja. Handlungsfähig. Ich würde sagen, ich mache mal, weil die Zeit fortgeschritten ist, weiter mit einer Fanmeinung und zwar von Moritz0912. Er schreibt, ich halte von der PMG nicht viel. Sieht für mich eher nach einem Versuch aus, so etwas wie Red Bull aufzubauen. System, um zwischen den Clubs, in die man investiert hat, billige Spieler zu verschieben, um so einen Vorteil auf dem Transfermarkt zu haben. Zum Beispiel gab es dies schon in der Vergangenheit, als RB Salzburg Angebote von Vereinen für bestimmte Spieler bekam, die höher waren als die Angebote von RB Leipzig, aber trotzdem die Angebote von RB Leipzig akzeptierte und die Angebote anderer Vereine ablehnte. Sowas gehört für mich nicht in den Sport und vor allem nicht in den Fußball. Das ist Wettbewerbsverzerrung, mehr nicht. Hashtag, ihr macht unseren Sport kaputt.
Thomas.
Ja, auch über Wettbewerbsverzerrung haben wir ja jetzt schon mehrfach gesprochen und das ist einfach negativ. Die Fälle gab's. Hoffen wir, dass beim FCK solche Fälle nicht auftreten. Die können ja sogar positiv für einen FCK sein, wenn wir dann einen Spieler kriegen würden, den eigentlich ein anderer Verein kriegen müsste. Aber sie können eben auch sehr negativ sein, wenn dann einfach ein Spieler zu einem anderen Verein abkommandiert wird, sage ich jetzt mal dazu. Es gab auch mal, ist mir vorhin noch eingefallen, in Deutschland Volkswagen als Investor und Sponsor. Da war ja vor einigen Jahren mal, wann war es, vor 6, 7, 8 Jahren, als dann der erste FC Nürnberg im Abstiegskampf war und der Dieter Hecking dann von in einer Nacht- und Nebel-Aktion, also Nürnberg wird auch von Volkswagen wie sehr viele Vereine gesponsert, und der ist dann Nacht und Nebel nach Wolfsburg gegangen, die auch Probleme hatten. Solche Sachen können natürlich sehr negative Auswirkungen haben, wenn dann in dem Fall dein Sportchef, dein Manager, also wenn jetzt morgen Thomas Hengen weg wäre, wäre vielleicht weniger toll, und da muss man sehr aufpassen. Aber um es auch mal nicht nur negativ zu reden, sondern auch einen positiven Aspekt zu nennen. Die PMG hat eben nur in Anführungszeichen diese knapp 10% bei uns. Die haben jetzt einen Fuß in der Tür drin. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch den FCK ganz übernehmen wollen würden, wie eben die anderen Vereine im Ausland. Und wenn, fiktives Beispiel jetzt, aber wenn die SPI in 5 oder 10 Jahren keine Lust mehr hat oder wie auch immer, ihre Anteile verkaufen will und die PMG kauft diese Anteile dann, da hat der FCK dann nichts mehr mitzureden. Die haben zwar theoretisch ein Rückkaufrecht vertraglich vereinbart, aber die haben ja kein Geld, um diese Millionen zu bezahlen, um die Anteile zurückzukaufen. Von daher muss man da schon wachsam sein. Ich appelliere auch, bin auch selbst Vereinsmitglied, appelliere an alle Vereinsmitglieder, die Fragen dazu zu stellen auf einer Mitgliederversammlung, auf einem Mitgliederforum, wenn, wenn dieses Thema dann nochmal im Sommer oder im Winter aufkommt. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass die Fans Investoren werden dürfen, die berühmte Fansäule, die seit 4 Jahren geöffnet werden soll, aber immer noch geschlossen ist. Das ist ja genau der Fall, vielleicht für die Hörer, die nicht so im Thema drin sind. Die Fans sollen auch Aktien kaufen können, war damals der Beschluss bei der Ausgliederung 2018 und so eben auch Anteilseigner werden können und eben auch ein gewisses Mitspracherecht bekommen.
Und dann diesmal eben auch keine Anleihe, wie wir es schon zweimal hatten, sondern dann wirklich Anteile. Das wäre ja genau. Schon.
Wo hakt es denn da eigentlich?
Ja, da gibt es viele Ausreden. Also mittlerweile nach 4 Jahren muss man, finde ich, sagen, da gibt es viele Ausreden. Ich weiß, oder um es wieder so zu formulieren, nach unseren Informationen war auch angedacht, jetzt im Sommer schon, August 21 oder 22 jetzt, im kommenden Sommer die Fansäule zu öffnen in Form einer Kapitalerhöhung, also wie es die PMG gemacht hat, ist aber dann von anderen Parteien in der FCK, GmbH und Co. KG abgelehnt worden, dieses Vorhaben mit der Kapitalerhöhung. Da gibt es ja auch dann Parteien, die es ablehnen oder zustimmen können. Und die andere Möglichkeit wäre, jetzt wird es wieder ein bisschen wirtschaftlich, die Fansäule aus dem Bestand des FCK e.V., der ja auch noch diese vorhin erwähnten Aktien hat, zu öffnen. Da wäre keine Zustimmung erforderlich, aber da werden in den nächsten 3 Jahren noch, wenn wir die bis 2025 verkaufen würden, Steuern fällig. Mhm. Und die will der FCK e.V. eben jetzt noch einsparen. Die Steuerlast schmilzt jedes Jahr ab. Also nächstes Jahr ist ein bisschen weniger, übernächstes Jahr nochmal weniger und 2025 wären die steuerfrei. Also spätestens dann müsste nach meinem Gedankengang die Fansäule definitiv eröffnet werden, weil es dann der FCK e.V. alleine und ohne Unkosten, ohne Steuerkosten kann. Aber eigentlich hätte die schon 2018, 2019, 20 geöffnet werden müssen. Jetzt war es nochmal von einigen geplant, angedacht, aber von anderen wurde es dann abgelehnt. Da sind immer verschiedene Kräfte im Hintergrund am Wirken. Die Unruhe öffentlich ist jetzt geschlossen beim FCK mittlerweile. Da haben wir beim letzten Podcast vor einem Jahr ausführlich drüber geredet. Aber natürlich gibt es immer noch verschiedene Interessen im Hintergrund.
Vielleicht vereinfacht ja ein Aufstieg und eine gute Rolle in der zweiten Liga diese Komplettsituation, oder?
Ja, das ist eine rhetorische Frage, Stefan. Also bei Aufstieg wird, glaube ich, alles ein bisschen einfacher. Und du merkst ja auch allein daran, wie die Leute so drauf sind in der Stadt und im Stadion, wie viel dieser sportliche Erfolg mit den Leuten macht. Ich meine, war jetzt auch beim Derby gegen Saarbrücken im Stadion und das ist einfach, also auch als einigermaßen neutraler journalistischer Zuschauer geht einem da das Herz auf, wenn man sieht, wie viel Freude die Leute haben, wieder in ihr Stadion zu können und einfach wieder das auszuleben und ihre Mannschaft so zu unterstützen, wie sie es wollen, was ja lange Zeit nicht ging.
Von und jetzt sind wieder über 45.000 gegen Dortmund da, wohlgemerkt gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.
Das werden noch ein paar mehr als gegen Saarbrücken sein, ne? Wenn es so läuft, wie ich das gesehen habe. Von daher, aber noch, ich weiß, wir sind schon eigentlich über die Zeit drüber, aber eine Sache will ich noch ganz kurz ansprechen, weil Thomas Hengen gerade kurz angesprochen hat. Wäre es denn nicht auch höchste Zeit, dass Thomas Hengen wieder einen kaufmännischen Experten an seine Seite gestellt bekommt, weil seit dem Abgang von Sören Oliver Vogt ist er da ja allein auf weiter Flur.
Spontane Antwort natürlich ganz klar ja, aber auch da muss man wieder in FCK sich denken und da ein bisschen längerfristiger. Ich denke, da hängt es auch sehr stark am Aufstieg, wie eben deine Infrastruktur, deine Geschäftsstelle aufgestellt wird, wie viel Geld vorhanden ist für dann in dem Fall 2 Geschäftsführer oder auch für andere Mitarbeiter. Ein neuer ist jetzt 5 Ebenen drunter, aber ein neuer Fanbetreuer, der ja bei euch im letzten Podcast zu Gast war, ist jetzt eingestellt worden. Da musst du in der zweiten Bundesliga auch noch einen zweiten sogar einstellen, soweit ich weiß, von der DFL aus. Und ja, also da ist eben ein Kosten-Nutzen-Faktor wieder gegeben. Ich denke, da wird abgewartet, ob der Aufstieg gelingt, wie viel Geld nächstes Jahr vorhanden ist. Vielleicht reicht es auch in der dritten Liga sogar durch die Kapitalerhöhung jetzt, dass dann wieder ein zweiter Geschäftsführer kommen kann.
Da denken wir aber nicht dran an die dritte Liga.
Aber die haben auch so eine gute Finanzabteilung da oben, auch ohne Sören Oliver Vogt. Der hat ja Mitarbeiter gehabt, die immer noch da sind, die die Lizenzunterlagen jetzt eben in Zusammenarbeit mit Thomas Hengen beispielsweise machen oder alle anderen Vertragsangelegenheiten. Aber ja, also da wird der Verein abwarten, wo wir nächste Saison spielen. Das ist genau wie mit den Spielerverträgen und Spielertransfersverhandlungen. Da laufen im Hintergrund mit Sicherheit Gespräche. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Geschäftsführer. Andere sagen, es ist zu teuer in der dritten Liga. Aber bald wissen wir genaueres.
Okay, dann würde ich sagen, zum Abschluss vielleicht nochmal so eine kleine Tipprunde. Relegation oder zweiter Platz, Thomas?
Zweiter Platz natürlich.
Sebastian?
Ja, absolut zweiter Platz. Wir müssen ja optimistisch bleiben.
Ja, ich schließe mich da heute sogar mal an. Also wir sind uns einer Meinung. Thomas, herzlichen Dank für den Besuch. Ich finde, wir haben viel Licht in den Schatten dieser Pacific Media Group so ein bisschen eingeworfen. Wir haben uns über den Sport unterhalten und sind natürlich optimistisch, dass der FCK in der kommenden Saison, übrigens dann samstags wieder ab 13 Uhr, hat die DFL entschieden, die Spiele wieder zur Mittagszeit, damit der Puffer zur ersten Liga 15:30 so ein bisschen größer wird. Nicht vergessen, es gibt das Spiel gegen Borussia Dortmund 2 live im SWR-Fernsehen, also einschalten. Da geht es wirklich um fast schon alles für den ersten FC Kaiserslautern. Und wir haben auch noch visuell dein FCK am Start. Auch da immer wieder gerne reinschauen. Ansonsten vielen Dank für den Besuch, Thomas. Sebastian, vielen Dank, dass wir wieder hier sein durften in eurem Studio in Kaiserslautern.
Und ganz kurz ein Sorry an alle Fans, dass wir nicht so viele Fanmeinungen heute untergebracht haben, aber ihr habt es sicher gehört. Es ist einfach ein sehr, sehr spannendes Thema, worüber man sich sehr ausladend unterhalten kann.
Und ich glaube, das noch zum Schluss, ihr werdet das auf der Betze brennt natürlich auch weiterhin beobachten, genauso wie wir auf unserer Seite swrsport.de. Und die Fans sind immer wieder gerne auch aufgefordert, ihre Meinung uns zuzusenden auf allen möglichen Wegen. Und wir bedanken uns auch bei euch nochmal ganz herzlich. Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.